Zum Glück ist endlich Länderspielpause. Herzlich willkommen zur Episode 8 vom German Gunners Podcast, dem deutschen Podcast über den Arsenal Football Club. Jetzt wieder zurück im Arbeitszimmer und nicht in der Kneipe. Der Hauptfokus der heutigen Ausgabe ist natürlich ein Rückblick auf das Spiel gegen Tottenham, das 1:1, das uns einen ja doch relativ glücklichen Punkt eingebracht hat. Und wir haben einen relativ bunten Strauß an Themen. Es geht unter anderem um die Verletztenliste, um die Länderspielpause und wir haben auch einige Fragen von euch bekommen, die wir im Folgenden natürlich ausführlich bearbeiten und beantworten wollen. Und wenn dann die Gelegenheit ist, wollen wir noch einige Buchtipps geben zum Arsenal Football Club. Und natürlich, wir heißt, dass ich nicht alleine bin. Ich bin Felix, bei Twitter zu finden unter @medispolis. Und natürlich ist frisch aus London zurückgekehrt auch Christian wieder hier. Moinsen.
Ja, schön wieder da zu sein. Oder, naja, auch nicht. Hätte auch länger sein können. Aber die Podcast-Verpflichtung ruft. Also stehen wir natürlich hier wieder komplett bereit.
Ja, wie war es in London? Es wurde von einigen Hörern gewünscht, dass du ein wenig erzählst, wie so ein Spieltag quasi vor Ort abläuft. Was macht der ordinäre Arsenal-Fan an einem Sonntag, wenn Anstoß um 16 Uhr englischer Zeit ist?
Sauft sich zu. Also nee, ja, interessant. Also ich habe ja schon viele Sachen miterlebt. Diesmal das erste Mal Derby, hatte ich ja auch gesagt. Also interessanterweise hatte ich das noch nicht im Portfolio meiner Arsenal-Spiele. Und deshalb war ich auch so ein bisschen gespannt, wie die Atmosphäre drumherum ist. Und nachdem ich dann im lokalen Tesco feststellen musste, dass der Bürgermeister Alkoholverbot bis abends verordnet hat, war ich doch schon ein bisschen geknickt. Hab dann Gott sei Dank gemerkt, dass es nicht für die Pubs galt. Also war ich danach auch wieder ein bisschen beruhigt. Ja, klassischerweise morgens natürlich einen schönen Gang an der Themse, um noch ein bisschen die Nerven runterzukriegen. Dann aber auch direkt ins Getümmel und ab in den Gunners Pub. An der Stelle nochmal schöne Grüße an alle Mitglieder von Arsenal Germany, die wir da getroffen haben. Und auch an die Kollegen aus Österreich. Und ich weiß nicht, wen ich da noch alles getroffen habe. Also es war wirklich ganz nett, mal alle hier auch in der Realität zu sehen und mal ein bisschen zu schnacken. Also hat durchaus Spaß gemacht. Ja, und dann bewegt man sich so langsam Richtung Stadion.
Was die meisten, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass das Stadion ja wirklich in einem Wohnviertel liegt. Das ist nicht so, wie man aus von den meisten Bundesliga-Stadien kennt, dass die in irgendeiner Form ein wenig fernab des Schusses sind, sondern man geht quasi wirklich an den Wohnhäusern vorbei, quasi am Garten entlang und steht dann quasi vorm Stadion.
Ja, genau, das ist echt sympathisch. Also das macht das Ganze so, ja, familiär irgendwie. Also man steht den Leuten wirklich im Vorgarten buchstäblich. Und ich habe auch diesmal wirklicher Laufdistanz zum Stadion gewohnt, nur 10 Minuten. Also es war echt ganz praktisch. Da hätte ich in der Halbzeit zum Pinkeln fast nach Hause gehen können. Aber es ist echt wirklich eine sehr sympathische Atmosphäre, wenn man eben da mitten im Wohnviertel dann auch sich bewegt die ganze Zeit. Diesmal im Unterschied natürlich zu allen anderen Spielen war die hohe Polizeipräsenz, muss ich wirklich sagen. Also hatte ich jetzt so noch nicht erlebt, auch bei durchaus anderen Rivalitäten mit United oder Chelsea war es jetzt gegen Tottenham doch schon extrem. Aber glaube ich, hang auch so ein bisschen zusammen mit den Ereignissen, auch die so in den letzten Spielen, vor allen Dingen in Tottenham dann auch sich ereignet haben. Und im Endeffekt nachher aber alles friedlich abgelaufen und keine Probleme gehabt.
Es gab, glaube ich, mal irgendwie vor dem Spiel waren ein oder zwei Tweets, wo hieß das, in irgendeinem Blog oder in irgendeinem Areal, wo mal Polizeipräsenz oder Polizeiaufkommen war. Aber wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit anderen Spielen oder Derbys hier in der Bundesliga auch oder auf Kontinentaleuropa, dann ist auch meine Erfahrung, dass es selbst bei so Hochsicherheitsspielen eigentlich immer noch vergleichsweise friedlich abläuft, was Premier League zumindest angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also die hatten das auch alles ganz gut im Griff. Es war jetzt auch nicht so, dass dann wirklich ganz, ganz viel Polizei war, aber eben im Vergleich eben mehr. Aber ist in England eben auch so ein bisschen anders als in Deutschland. Die Präsenz, die dann ausgestaltet wird, ist auch irgendwie so ein bisschen mehr autoritär. Also von daher alles gut und ja, nach dem Spiel versucht man nämlich noch alles aufzusaugen, auch wenn man ja in England relativ schnell aus dem Stadion raus ist. Und dann geht es natürlich zurück in den Pub, da eine Runde nochmal die Away Boys hören am Ende und die Stimmung nochmal mitnehmen und mit ein, zwei Bier dann von einer unentschiedenen Stimmung zu einer fast Siegstimmung zu kommen, ist natürlich immer das Ziel des ganzen Abends. Ne?
Dann eine Sache können wir vielleicht noch klären, die auch immer sehr häufig, wenn es irgendwie in deutschen Kommentierungen englischer Mannschaften geht, dass sich das Stadion immer erst sehr spät füllt. Das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wie ist das bei so ganz wichtigen und besonderen Spielen wie jetzt im Derby?
Genau das Gleiche. Also das ändert sich nicht nur, weil der Gegner vielleicht etwas hochklassiger ist. Also die Fans, die sind eben nun mal auch durch diese lokalen Begebenheiten in den Pubs drumherum, die es ja da viele gibt. Das heißt, das Gunners, das Tollington, Arsenal Tavern, 12 Pints oder wie sie alle heißen. Also das ist einfach so, dass die den letzten Schluck noch mitnehmen, weil man ja auch im Tribünenbereich keinen Alkohol mehr konsumieren darf. Habe ich übrigens dieses Mal gesehen, da haben sie zwei rausgewunken, die hat das Bier mit reingeschmuggelt auf die Tribüne. Deshalb, ne, man nutzt quasi jeden letzten Schluck aus. Und man glaubt auch kaum immer, wenn man das Stadion sieht, dass sich das noch bis zum Anpfiff füllt. Aber es ist faszinierend, wie das immer wieder funktioniert. Also in Deutschland wäre eine halbe Stunde vorm Spielbeginn nichts mehr zu holen an Plätzen. Aber da ist es eben nur mal anders und es passt eben auch einfach immer.
Gut, dann eigentlich so viel zu den Begleiterscheinungen des Spiels und dann gehen wir gleich nach einer kurzen Pause in die ausführliche sportliche Analyse des 1:1 gegen die Spurs. So, 1:1 gegen die Spurs, damit nicht die Tabellenführung übernommen nach dem Unentschieden von Manchester City bei Aston Villa. Christian, wie hast du die 90 Minuten gesehen mit einem paar Tagen Abstand? Es hieß in der Nachlese eher ein glücklicher Punkt. Wie hast du es gesehen?
Ja, würde ich im Endeffekt auch bei bleiben. Also aufs ganze Spiel gesehen waren für mich die Spurs einfach besser, auch wenn es schwer ist, das zuzugeben. Und wenn ich jetzt in Tottenham-Block gestanden hätte, hätte ich, glaube ich, mich sehr geärgert, nicht alle drei Punkte mitgenommen zu haben. Klar hat Arsenal Chancen gehabt, durch Giroud knapp vorbei an die Latte, auch eine gute Chance von Campbell. In der ersten Halbzeit war es, glaube ich, noch, aber insgesamt gesehen kam man nicht wirklich klar mit dem Spiel der Spurs. In der ersten Halbzeit kam von Arsenal wirklich fast gar nichts. Spurs haben natürlich auch sehr hoch gestanden. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass ein Spieler wie Walker nicht dabei war, der diesen Druck nach vorne und die Kontergefahr ausstrahlt. Und haben dann auch defensiv wirklich sehr, sehr gut sich positioniert, obwohl natürlich auch wenig von Arsenal kam. Und wenn dann Arsenal selber nicht in den Rhythmus kommt, ist es relativ einfach zu spielen gewesen für die Spurs. Also von der ersten Halbzeit her gesehen, absolut ein glücklicher Punktgewinn am Ende. Wir nehmen an die zweite Halbzeit dann mit rein, wo es dann besser lief, wo man auch ein bisschen mehr den Motor angeschmissen bekommen hat, kann man sagen, dass man natürlich dann sich noch den Punkt erkämpft hat. Aber im Endeffekt sage ich, eigentlich ein glücklicher Punkt, wenn man es wirklich über die 90 Minuten betrachtet. Und ja, manchmal für die Moral aber auch gar nicht so schlecht, wenn man so einen Punkt dann noch mitnimmt.
Weil du hast Walcott gerade angesprochen. Ich habe im Vorfeld des Spiels nochmal alte Spiele mir angeguckt, oder zumindest Zusammenfassungen. Und gerade so die letzten Kantersiege der vergangenen Jahre, da war Walcott immer ein zentraler Faktor, weil er natürlich durch seine Schnelligkeit die Spurs-Abwehr da regelmäßig überrollt hat. Und das hat dieses Mal halt gar nicht geklappt. Da kamen wir dann so ein bisschen an unsere Grenzen, weil ich glaube, so ein Giroud gegen Tottenham auch mit Vertonghen in der Innenverteidigung, der ja auch so wirklich robust ist und das auch nicht gut verteidigen kann, da fehlt uns wirklich die Schnelligkeit eigentlich im ganzen Spiel, auch weil Alexis jetzt nicht unbedingt seinen besten Tag hat oder zumindest das in der ersten Halbzeit ähnlich wie die meisten abgetaucht ist. Das klappte halt überhaupt nicht.
Ja, es war eine Kombination, glaube ich, auch aus der Limitierung des Kaders momentan und auch der hohen Belastung, die ja quasi ja auch daraus resultiert. Also man merkt einfach der Mannschaft an, man muss sich jetzt irgendwie in diese Länderspielpause schleppen und hoffen, dass der Kader wieder breiter wird, auch in der Qualität breiter wird. Und man hat eben auch, ja, man hat es auch sprichwörtlich auf dem Platz gesehen, dass jeder Spieler wusste, es gibt eigentlich keine wirkliche Alternative von der Bank. Also es waren ja auch fast nur defensive Spieler auf der Bank. Und als der Wechsel mit Gibbs kam, habe ich mich noch tierisch aufgeregt, wie man denn diesen Wechsel machen kann. Also ohne zu wissen, dass der Gibbs ja nachher den Ausgleich schießt. Aber ich hätte irgendwie Iwobi erwartet oder irgendwie einen Wechsel in der Art, aber nicht einen quasi defensiven Spieler.
Ja gut, Iwobi war ja der einzige offensive Spieler, den wir hatten.
Genau, deshalb habe ich das wahrscheinlich auch irgendwie so instinktiv erwartet, dass jetzt eigentlich nur er kommen kann. Aber es war einfach diese Gelähmtheit des Trainers, irgendwie reagieren zu können, auch qualitativ reagieren zu können. Dann kam noch Flamini rein, gut, also die Statistik, dass er noch kein Heimspiel im Emirates verloren hat, die habe ich nachher erst gelesen, von daher war es vielleicht auch so eine Sache, aber es war eine Kombination aus allem, die dann dazu geführt hat, dass wir nicht wirklich richtig gegenhalten können bzw. dominieren konnten.
Was man natürlich auch gesehen hat, also die Spurs hatten ja eine ähnlich hohe Belastung, hatten glaube ich sogar 3 Spiele in 7 Tagen. Was man aber halt gesehen hat, dass dieses 1:5 bei den Bayern auch noch eine Rolle gespielt hat. Man hat halt gesehen, dass das dann doch echt ein psychischer Knacks gewesen ist und Tottenham halt mit der guten Serie in der Liga, außer der Niederlage am ersten Spieltag, haben, die sind ja bisher ungeschlagen. Dann haben sie in der Europa League zwar knapp gegen Anderlecht gewonnen, aber eben gewonnen. Da hat man halt auch gesehen, dass die dann doch ein bisschen anders aufgetreten sind. Und Arsenal schafft es dann doch halt nicht, so ein Negativerlebnis wie dieses 1:5 dann einfach so komplett aus dem Ärmel zu schütteln und sagen, ja, wir stehen in der Liga ja eigentlich ganz gut, gehen wir das Spiel jetzt wieder mit neuem Selbstvertrauen an, so einfach klappt das dann halt auch nicht.
Ja, man hat eben versucht, den Fokus erstmal auf die Defensive irgendwie zu legen, dass man da gut steht und nicht gleich wieder in diesen Druck, wie gegen die Bayern eben, verfällt. Aber ja, man war auch da jetzt nicht so ganz sattelfest, denn das 1:0 von Kane, da war ja erst Diskussion, konnte es abseits sein, ja oder nein, war es ja im Endeffekt wohl nicht, so wie ich es dann nachher gesehen habe. Und das war eigentlich schon relativ einfach rausgespielt und dann gab es ja noch andere Chancen. Kane hatte, glaube ich, noch 2 oder 3 selber, die er eigentlich hätte machen müssen, wo man eigentlich nur sagen kann, okay, Cech, super wieder gehalten, hat uns im Spiegel gehalten auch und die uns überhaupt erstmal die Möglichkeit eröffnet, nachher noch mit dem Tor von Gibbs eben zurückzukommen. Also, es war so ein Potpourri aus verschiedensten Aspekten, die uns innerlich irgendwie so ein bisschen gehemmt haben. Und im Endeffekt war es dann auch am Ende nachher nur die Atmosphäre des Derbys, glaube ich, die uns noch diesen Ausgleich gebracht hat. Und witzigerweise war es, glaube ich, auch genau die Atmosphäre, die uns vorher zurückgehalten hat auch noch und auch hat unruhig werden lassen im ganzen Spielaufbau, weil wir, wir haben uns einfach von dieser Atmosphäre, die dann irgendwie dieses Derby immer hervorbringt, auch so ein bisschen in unruhige Situationen bringen lassen, nicht überdachte Pässe und eigentlich alles Arsenal untypisch. Und am Endeffekt, hat sich das dann nachher noch gedreht und wir konnten den Punkt noch entführen, beziehungsweise zu Hause behalten.
Ich hatte nach der ersten Halbzeit geschrieben, schlechteste erste Hälfte der Saison, wobei, wenn ich im Nachhinein nochmal zurückblicke, war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Man hat aber gesehen, das war so ein bisschen ähnlich wie bei dem Spiel am dritten Spieltag gegen Liverpool. Wir sind nicht aus den Puschen gekommen und Liverpool hat ja auch die erste Halbzeit damals am Emirates wirklich dominiert und man kann halt echt nur von Glück reden und halt mit einem guten Torwart, dass wir da nicht höher zurückgelegen haben gegen Liverpool, da jetzt eben nur 0:1 gegen die Spurs und vielleicht würde eine absolute Top-Mannschaft auf Champions-League-Niveau würde dann halt eben vielleicht auch 2 oder 3-0 führen, wenn du halt eine erste Halbzeit so bestreitest, wie wir es am Sonntag gemacht haben. Du hast das Gegentor schon angesprochen, eben durch Kane hat die Abwehr nicht gut ausgesehen, wie sie insgesamt in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht auch eher ungewöhnliche Abstimmungsprobleme zwischen Mertesacker und Koscielny und auch mit Debuchy, das klappte alles so nicht wirklich. Also es ist kein Konstrukt mit Debuchy auf der rechten Seite, was sich nachhaltig für Empfehlungen empfohlen hat sozusagen.
Nee, auf keinen Fall. Also Mertesacker war überraschend so ein bisschen unsicher.
Vielleicht immer, auch noch als Nachwirkung des Bayern-Spiels ein bisschen.
Ja, es ist schwer zu sagen, aber jedenfalls hat er immer so gefühlt seinen Platz irgendwie gesucht auf dem Spielfeld. Und Debuchy, das ist erstaunlich, wie wichtig dieser Bellerin eigentlich geworden ist. Und man merkt, dass er in der Abstimmung und im Konstrukt der Abwehr, dass er einfach fehlt. Also er fehlt ja nicht nur in der defensiven Hinsicht, was beispielsweise auch die Möglichkeit angeht, wieder Bälle abzulaufen, was Debuchy eben nicht kann durch die geringere Grundgeschwindigkeit und dann eben dann auch Gefahrenquellen daraus entstehen, sondern auch das offensive Element, mal Druck rauszunehmen aus der Abwehr dadurch, dass er vorne nach vorne auch Spieler bindet, hat eben auch gefehlt. Ne? Und dann in der Kombination auch mit Cazorla in der Mitte, der eigentlich mit Coquelin diese Doppel-6 quasi bildet, der absolut neben sich stand, der ja dann auch ausgewechselt worden ist, wo wegen Schwindel. Böse Zungen haben behauptet, er ist schwindelig gespielt worden, aber es scheint wohl auch vorm Spiel schon so gewesen zu sein, wie ich nachher im Pub erfahren habe, von Leuten, die wirklich unten ganz nah dran saßen, dass es da vorm Spiel auch schon Abstimmungen gab, ob er überhaupt startet. Nachher scheint er wohl wieder in Ordnung gewesen zu sein, aber man merkt, er war einfach geistig nicht auf dem Level und das konnte man ganz klar sehen, weil eigentlich die Saison sonst über eigentlich sehr stark gespielt hat, immer präsent war, aber wenn dann irgendwas nicht ganz läuft, dann ist natürlich auch so ein Spieler, der sehr von der taktischen Ausrichtung links, rechts und dem visionären Teil so abhängig ist, natürlich dann auch
bisschen blöd, wenn Cazorla schwindelig ist.
Genau, dann schwindelt das alles irgendwie. Das war in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich nicht gut und es war auch von allen nicht gut. Also es muss, also außer mal Tschech mal ausgenommen, muss man das wirklich einfach sagen. Und da war ich dann denn erstaunt, dass wir in der zweiten Halbzeit noch irgendwie uns auch stabilisiert haben. Und insbesondere auch Mesut Özil muss man da wieder hervorheben, mit dem entscheidenden Pass zu Gibbs. Er ist vielleicht nicht immer der diktierende Mann über 90 Minuten, aber in letzter Zeit ist es eben so, dass er einfach die entscheidenden Dinge macht. Ne? Und da gibt es ja jetzt diese Statistik, mit der er eben in der Premier League auch jetzt den Bestwert erreicht hat. Und zwar waren das, glaube ich, 6 aufeinanderfolgende Assists in 6 Spielen. Ne? Also das ist ja neuer Liga-Rekord. Und wenn er so weitermacht, dürfte er, glaube ich, auch den Rekord von Henri brechen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Der jetzt bei wie viel liegt? Irgendwas 21 oder so?
Über die Saison, glaube ich.
Genau, ja. Über die gesamte Saison hinweg. Ja, irgendwas im niedrigen 20er-Bereich. Ja, also hat in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht auch sich dem niedrigen Niveau angepasst und hatte dann in der zweiten Halbzeit insgesamt schon wieder so ein bisschen das Spiel an sich genommen. Man sieht das immer, man merkt das immer, wenn er so ein, zwei gute Aktionen hat, wo er dann mal einen guten Pass spielt, dann kriegt er halt auch gleich das Selbstvertrauen und dann weiß er, okay, gut, das läuft jetzt wieder und dann bemüht er sich auch ein bisschen um den Ball. In der ersten Halbzeit war das wieder so Larifari, hat auch häufiger den Ball mal verloren im Aufbauspiel und ist dann nur langsam zurückgetrabt. Aber zweite Halbzeit war natürlich insgesamt von Özi sehr viel besser und auch insgesamt die Pässe funktionierten, auch die Freistöße und die Standardsituationen sind dann deutlich gefährlicher wieder gewesen. Und ja, ich meine, wir haben noch eine andere Statistik. 59 Spiele hat Özil bisher gemacht. Alle 2,46 Spiele macht er eine Torvorbereitung. Der beste Wert, den es bisher in der Premier League-Historie gibt. Und die ist ja auch immerhin schon 22, 23 Jahre alt. Also davon zu sprechen, dass Özil dieser Mannschaft den Stempel nicht aufgedrückt hat, wäre untertrieben. Ich glaube, dadurch, dass wir derzeit Zweiter sind mit Tuchfühlung zu Manchester City, das ist ein ganz großer Verdienst auch von Özil eben. Und es gibt nicht viele Spieler, glaube ich, die so eine präzise Flanke schlagen können auf Gibbs. Und aber auch Hochachtung vor Kieran Gibbs, man muss den Ball erstmal dann so auch noch im Tor unterbringen, gerade als eigentlich Linksverteidiger.
Nee. Ja, also die Bewegung, die schrie eigentlich nach einer Muskelverletzung, als ich das nachher in der Wiederholung gesehen habe. Ich dachte, ob der sich nichts geteilt hat, das wäre so ein typischer Gipsweger gewesen. Aber hat er dann wirklich gut gemacht und man hat auch gesehen, das war auch so ein Willensding. Also die Bankdrückerei der letzten, ich weiß schon sagen, Monate, die zehrt auch schon an ihm. Ne? Also das sind dann so Momente, wo man dann mit Willen vielleicht auch wieder schaffen kann, näher an die erste Elf ranzurücken, obwohl er Monreal für mich immer noch unbestritten ist. Aber auch so ansonsten, wir hatten gerade vor der Aufnahme noch mal kurz so philosophiert über die Rolle von Joe Campbell, weil irgendeiner in der U-Bahn mir weismachen wollte nachher, es wäre so gewesen, dass Campbell eine sehr gute Leistung gebracht hätte. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich da doch im falschen Stadion gesessen, aber ich fand es gar nicht so. Also du hattest gerade noch gesagt, er hatte ja noch eine gute Chance in der ersten Halbzeit, er vergeben hat.
Anfang zweite war das, glaube ich, oder? Wo Loris zumindest wirklich gut hält.
Oder? Aber im Endeffekt, also ich habe es immer so gefunden, er hat sich gar nicht so richtig getraut, an den Spielern vorbeizugehen, hat den Ball immer zurückgezogen, oft dann auch vertändelt. Also ich hatte eigentlich schon gedacht, es wär der richtige Schritt in den letzten Spielen gewesen für ihn, aber das war dann wieder so auf einem vielleicht dann zu hohem Niveau. Ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen.
Ja, man hatte einfach auch keinen Vergleich, weil er so selten bisher gespielt hat und auch so selten über mal 3-4 Spiele am Stück gespielt hat. Ich fand es jetzt, war auf alle Fälle kein gutes Spiel, aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Also was man ihm halt nicht vorwerfen kann, ist, dass er sich in irgendeiner Form nicht bemüht. Also er ackert zumindest, er läuft viel, er versucht die Bälle zurückzuholen, er versucht auch Debuchy auf der rechten Seite defensiv ein bisschen zu unterstützen, was jetzt auch nicht so verkehrt ist, wenn man Debuchys Selbstvertrauen derzeit betrachtet. Klar, was natürlich fehlt, ist die Schnelligkeit, hat er noch nicht so wirklich unter Beweis gestellt. Also angeblich soll er, oder zumindest ist meine Eindrücke von der WM 2014 mit Costa Rica waren immer so, dass er eigentlich auch super schnell ist. Das sieht man eigentlich noch bisher eher selten. Und was halt auch noch nicht so klappt, ist das Spielverständnis halt mit den anderen Spielern. Aber das kann halt auch nicht funktionieren oder noch nicht so ausgereift sein, wenn der im Endeffekt erst zwei, drei Spiele mit der Stammelf zusammenspielt. Und eigentlich braucht er jetzt mal wirklich über 5, 6 Wochen permanent Spiele, um sich so ein bisschen festzuspielen. Und ja, gut, wird er wahrscheinlich nicht bekommen, weil nach der Länderspielpause, wir werden da nachher noch drüber sprechen, sicherlich der ein oder andere verletzte Spieler wieder zurückkommt. Aber ich würde jetzt durchaus sagen, dass er Potenzial hat, ein guter zweiter Mann zu sein auf der rechten Seite oder vielleicht auch dritter Mann, je nachdem, wem man da auf die Position schieben will. Aber mehr ist es dann auch nicht. Also kann jetzt auf alle Fälle nicht derjenige sein, der über die Hälfte der Saison der Stammspieler wird.
Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht ist es auch eben so diese Kombination Debuchy und er. Ne? Also dann zwei Leute, die eigentlich nicht so auf dem absoluten Level dann momentan sind und dann auch noch ja irgendwie gegenseitig füreinander sorgen sollen. Vielleicht ist das auch noch so ein Aspekt, der hinzukommt. Aber sicherlich nicht der Spieler, der uns das Ganze jetzt hier diese Saison in Richtung Silverware führen kann. Und hinzu kommt auch noch Alexis momentan, ja, ein bisschen ausgepowert, würde ich fast schon sagen. Also vom Gefühl her, der braucht mal irgendwie so ein klein bisschen sowas zum Runterkommen. Nur
die brauchen immer so ruhige Weihnachten eigentlich.
Ja, aber es ist einfach nicht die Option da, ihm mal vielleicht mal ein Spiel Pause zu geben oder eben. Ich meine, er will es nicht, das wissen wir alle, aber manchmal braucht man das ja auch und muss man auch Spielern was aufoktroyieren. Und der chilenische Coach hat ja auch schon gesagt, er wird ihn mit Sorgfalt behandeln. Hoffen wir, dass er das auch tut. Es ist einfach ja momentan die Option nicht da. Und wenn ich sie nicht habe, dann muss ich einfach auch im Spielen gegen Tottenham, muss ich einen sauren Apfel beißen und drei Kreuze machen, wenn es irgendwie gut geht. Also das ist immer so das Problem. Und
wir dürfen auch nicht vergessen, der hat jetzt immerhin eine Copa America gespielt im Sommer. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Weltmeistern von 2014, wie lange die gebraucht haben, bis die eigentlich wieder in diesen normalen Spielrhythmus kamen, das war irgendwann im Januar oder so, da muss man eigentlich alle Hüte ziehen vor Alexis, weil der war nach 3, 4 Spieltagen im Ende August, Anfang September wieder eigentlich auf dem Niveau. Und der Unterschied aber zur letzten Saison aus meiner Sicht ist, dass die Leistung ein wenig mehr schwankt. Mehr hat er jetzt diese Phase 2, 3 gute Wochen gegen Leicester, gegen Man United, auch in Watford, aber hat er jetzt auch wieder so ein bisschen diesen Durchhänger. Und ich glaube, mit diesen Leistungsschwankungen müssen wir über die ganze Saison rechnen, aufgrund der Vielzahl der Spiele. Und das schreit eigentlich danach, dass er jemanden bekommt auf der linken Seite, wo er dann auch einfach mal Pause machen kann.
Ja, ich denke, das ist auch so ein Thema, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, mit dem ja immer näher rückenden Januar-Transferfenster. Alexis ist und bleibt ein Powerhouse und ich habe ihn jetzt auch hinten auf dem Rücken, das kann dann nur besser werden. Aber ist einfach ein so wichtiger und starker Spieler, dass wir eben gucken müssen, dass wir darauf bauen und ihm auch weiter irgendwie bei Laune und bei Fitness halten.
Eine These, weiß ich gar nicht mehr, wo ich die gelesen habe oder aufgeschnappt habe, ist, dass Alexis weniger gerne mit Giroud zusammenspielt und eher mit Walcott, weil er mit Walcott jemanden hat, den er schicken kann, wo er dann halt Pässe in die Tiefe spielen kann, also jemanden auch mit Geschwindigkeit hat, wenn man sich so die vergangenen Spiele anguckt, ist das gegen Man United und so natürlich auch, hat das gut funktioniert und dass die Kombination Giroud-Alexis die aus Sicht des Chilenen eher unbeliebtere ist, ist natürlich eine These, die man mal überprüfen müsste. Es zeigt sich natürlich, dass die Art und Weise, wie Giroud spielt, nicht ganz so gut zu der Art und Weise, wie Alexis spielt, passt. Weil Alexis ist jetzt nicht der Spieler, der bis an die Grundlinie dribbelt und dann eine Flanke schlägt, sondern der sucht halt den Mitspieler, wo er dann halt auch mal den Pass machen kann oder auch einen Doppelpass. Dafür wäre Giroud ja eigentlich da, aber passt natürlich nicht ganz so gut, als wenn halt jemand da vorne ist, mit dem er halt sozusagen Sprintduelle machen kann.
Ja, ist die Frage, weil in der letzten Saison war es ja hauptsächlich Giroud, mit der er immer zusammengespielt hat. Also das ist, ja, ich glaube, das ist dann immer auch so eine Frage, dann sucht man irgendwelche Varianten, um irgendwas erklären zu können. Manchmal ist es auch einfach so ein bisschen, das Glück, dann am letzten Spieler vielleicht nicht hängen zu bleiben und dann in die bessere Position zu kommen und nochmal einen Abschluss suchen zu können. Also ich denke, er kann sicherlich mit beiden da vorne spielen. Und er ist auch ein Spieler, der selber sehr agil ist, der immer mal in der Mitte zieht, mal guckt. Und der ist ja nicht so positionsstarr wie vielleicht andere Spieler oder Stürmer. Also von daher denke ich, dass er durchaus flexibel auch mit allen dort vorne einsetzbar ist. Er braucht natürlich auch Qualität an Spielern um sich herum, um das auch ausnutzen zu können.
Lass uns, wo wir jetzt schon über ihn geschaut haben, noch ganz kurz bei Giroud bleiben. Ich hatte den Eindruck, wieder so ein Tag oder so ein Spiel, wo er unter dem Stichpunkt gebraucht, wo er auch mit einem Platzverweis hätte runtergehen können. Und das war er eigentlich kurz davor, wenn man sich die Aktion gegen Vertonghen in der ersten Halbzeit angeguckt hatte. Es wurde auch in der Halbzeit bei Sky Sports ausführlich besprochen oder zumindest kurz erwähnt. Und auch der Kommentator meinte, dass er da, wenn er es gesehen wird, eigentlich runtergehen muss. Und kann man eigentlich auch so sehen und völlig unnötig wieder. Hat er halt dann irgendwie eine schlechte erste Halbzeit und lässt sich halt wieder zu so einem Quatsch hinreißen. Da dachte ich schon echt, ey, vorsichtig, wir haben keinen Stürmer auf der Bank. Das darf eigentlich nicht passieren.
Ja, obwohl ich dann am Flughafen, als ich da den Mirror for Free da mitgenommen habe, kurz vor dem Flug, gesehen habe, dass er Vertonghen ja mal ganz gut da in seine Kronjuwelen gelangt hat.
Also also da ging natürlich auch eine Aktion voraus, aber trotzdem muss er da so clever sein und sagen, okay, gut, ne? Ja, ich lasse mich dazu nicht hinreißen oder provozieren.
Ja, aber das ist natürlich bei so einer Aktion, die gar nicht geht von Vertonghen, ist natürlich schwer, dann noch die Derby-Atmosphäre, dann ist er hat eine kurze Zündschnur, das ist klar, das wissen auch die gegnerischen Abwehrspieler und Vertonghen ist natürlich schon so ein abgewichster Typ, ja, der greift auch zu allen Mitteln hin und her, der weiß auch, dass seine Karriere bei Tottenham ganz starken Knick genommen hat, ja, da muss mal was kommen und von daher, ja, ist natürlich doof, wenn du dann eine rote Karte kassierst, weil dann sieht es natürlich ganz bitter aus für die nächsten Wochen und da muss er weiter sich im Griff haben und ich hoffe auch, Wenger hat ihm vielleicht nochmal zwei, drei Worte nachher gesagt, auch wenn es natürlich von Vertonghen absolut gar nicht ging und auch nicht in Ordnung war.
Gut, wir haben noch ein paar Talking Points aus dem Tottenham-Spiel, eine Statistik, die mir über den Weg noch gelaufen ist, die ich ganz interessant fand. Wir haben 50 Schüsse bisher auf unser Tor zugelassen in dieser Saison, unter anderem mehr als Bournemouth mit 48 und Watford mit 46. Ist natürlich ein schiefer Vergleich, aber zeigt halt eben, dass wir auch in den letzten Spielen defensiv nicht ganz so gut und ordentlich verteidigt haben, wie das während der Saison schon mal geklappt hat. Und es hat sich ja auch jetzt in dem Spiel gegen Tottenham gezeigt, dass unter normalen Umständen ein Gegner eigentlich aus den Situationen mehr machen muss als das eine Tor. Dann zwei Punkte oder drei Punkte noch. Standards, die neue Stärke von Arsenal, was man zumindest gesehen hat, war es ja bisher eigentlich so, dass man, wenn es einen Freischuss oder eine Ecke gab, eigentlich mal geruhsam auf die Toilette gehen konnte oder in die Küche, um Getränkenachschub zu holen. Mittlerweile scheint es so, dass wir zumindest bei Standards zumindest sowas wie eine einstudierte Variante mal erleben. Man hat das gesehen beim Spiel gegen, wo war es, wo Giroud Mertesacker
In Swansea.
In Swansea, genau. Diese Giroud-Mertesacker-Situation, wo Giroud sich dahinter Mertesackers Trikot versteckt, quasi da ein bisschen dran zieht und dann auf einmal frei im Strafraum steht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass gegen Tottenham in der zweiten Halbzeit die Standards und auch die paar Ecken, die wir hatten, die eigentlich immer gefährlich waren. Und das war jetzt so eine Sache, wo man in den letzten Spielzeiten dann gesagt hat, da klappt halt nie was. Ja. Aber ist das ein Punkt, der jetzt vielleicht auch im Training endlich mal angegangen wird?
Ja, ich hoffe es. Also die Chancen von Giroud, die beiden Kopfbälle, resultierten, meine ich, auch aus Eckbällen, wenn ich mich hier richtig erinnere. Also das ist eigentlich eine Waffe. Also Giroud ist ja im Kopfball auch sehr stark, Mertesacker auch Größe, Koscielny, das sind so Sachen, die muss man eigentlich ausnutzen. Klar, die Abwehrreihen der Premier League Clubs sind meist auch sehr hoch gewachsen, aber mit so einstudierten Sachen, mit Laufwegen und solchen Geschichten, da kann man natürlich eine Menge wegmachen und kann sich auch in gute Positionen bringen. Das habe ich auch nie verstanden, warum das niemals angegangen worden ist. Also Chelsea zum Beispiel hat ja, glaube ich, in diversen Spielzeiten immer so Aktionen gebracht, wo dann Terry frei, Ivanovic, ich weiß gar nicht, wie viele Tore die damit schon gemacht haben. Und das sind Geschichten, da kannst du relativ leicht auch mal in so ganz engen Spielen das Spiel mit entscheiden. Ne? Das setzt natürlich voraus, dass du da einen gewissen Plan hast und auch alle Spieler irgendwie wissen, wie jetzt die Kombination ist, was man damit jetzt macht. Also ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so eine Eintagsfliege ist, die jetzt mal aufflammt, sondern dass wir da durchaus Konstanz reinbringen können.
Okay, denn wir haben schon, ist ein bisschen erwähnt, aber können das nochmal kurz darauf hinweisen, dass es schade war eigentlich, dass wir jetzt von der Bank keinerlei Impulse mehr geben konnten in der zweiten Halbzeit und gerade in so einem wichtigen Spiel und dann mit der besseren zweiten Halbzeit hätte ich gesagt, dass wir unter normalen Umständen, wenn wir das entsprechende Personal auf der Bank gehabt hätten, vielleicht auch 2-1 gewonnen hätten, weil wenn wir eventuell noch von der Bank jemanden bringen können, der halt nochmal so den Unterschied machen konnte, war leider gegen Tottenham nicht zu machen aufgrund diverser Verletzungen, aber hat halt gezeigt, dass der Kader dann in dem Sinne doch dünn ist, was so die absoluten Spitzenspiele in der Premier League angeht, weil man einfach Iwobi und den Jeff glaube ich, einfach noch nicht bringen kann. Es ist dann, glaube ich, eine Nummer zu groß für die und ich glaube, da tut man denen auch keinen Gefallen mit.
Ja, ich glaube auch. Also die kann man natürlich gegen, in Anführungsstrichen, schwächere Gegner, kann man das dann mal machen. Vielleicht auch, wenn dann eine Situation ist, wo man vielleicht komfortabel führt, um A, Spieler zu schonen und B, auch den Jungs dann mal auf hohem Niveau mal rauslaufen zu gönnen. Aber in diesen engen Situationen brauchst du natürlich erfahrene Spieler, die auch sofort, wenn sie auf dem Platz sind, einen Unterschied machen können und sofort so diesen typischen Impact haben. Und das dürften die beiden noch nicht sein, auch wenn sie beide sicherlich unbestritten sehr talentiert sind und ich denke auch ihren Weg machen werden. Aber das ist eben leider dann das Problem. Und wenn du diesen hohen Konkurrenzkampf in der Liga hast momentan, da haben wir jetzt, klar, mit City sind wir punktgleich. United hat jetzt auf 2 Punkte sich rangerobbt durch unser Unentschieden und auch das von City. Gut, Chelsea. Sorry, aber es ist immer wieder lustig. Und ja, Liverpool hat auch unter Klopp dann den ersten Dämpfer bekommen, was ja auch ganz nett war gegen Pardew mit der Szene da. Das ist einfach so. Und du hast dann eben auch noch die ganzen anderen Mannschaften, die eben auch weiter Druck machen. Also Tottenham leider ja auch mit nur 5 Punkten Rückstand. Und West Ham und Leicester natürlich oben. Klar, Leicester ist, also sobald Vardy aufhört zu treffen oder im Winter irgendwo hin transferiert wird, hat sich das Ding auch erledigt. Und West Ham, denke ich, ähnlich wie vor 2 Spielzeiten, werden dann auch irgendwann wieder absacken, wenn dieser Bilic-Effekt weg ist. Aber zeigt einfach nur, dass das Niveau oben sehr hoch ist. Es ist sehr eng. Es ist eben nicht so ein Zweikampf oder sowas oder ein Alleingang von irgendeiner Mannschaft, was ja auch schön ist. Aber da muss man eben dann die Spieler haben auf hohem Niveau, die man von der Bank bringen kann, um dann eben nochmal einen Impuls zu bringen und dann entscheiden, den Punkt zu holen und vielleicht doch dann Tabellenführer zu werden. Aber insgesamt, punktgleich mit City momentan auf 1, ist das jetzt nicht so schlecht. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Also wenn uns das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir so gut dabei sind, hätten wir es sicherlich alle sofort mitgenommen, denke ich.
Ja, ich meine, also ist jetzt schade, dass es mit dem Spiel gegen Tottenham, mit dem Sieg da nicht geklappt hat. Aber ich glaube auch, wie heißt das so schön, wie Wenger immer sagt, wenn man das Spiel nicht gewinnen kann, darf man es nicht verlieren. Ich denke, so einen Punkt kann man auf alle Fälle mal mitnehmen. Und ja, es bleibt eng oben, es bleibt aber auch die nächsten Wochen eng und die Anzahl der Spiele bis Anfang Januar ist frappierend groß, viele englische Wochen. Da wird es entscheidend sein, dass wir den einen oder anderen Spieler wieder aus dem Krankenbett zurückbekommen und da werden wir gleich drüber sprechen, wenn wir die Arsenal News der letzten Tage uns angucken und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf das Spiel gegen die Spurs 1-1 und gegen die Spurs noch ungeschlagen diese Saison und das Rückspiel an der Lane gewinnen wir dann ja durch einen Doppelpack von Flamini.
Ja, das ist durchaus unbestritten und machen wir eine kleine Pause und hören uns gleich wieder mit den News.
Gut, werfen wir einen Blick auf aktuelle Nachrichten und die Länderspielpause ganz kurz. Verletzten-Updates nach dem neuesten Stand. Man muss ja mal vorsichtig sein, was Prognosen angeht über das Comeback von verletzten Spielern bei uns. Aber soweit sieht es eigentlich ganz gut aus, dass eigentlich Ramsey, Oxlade-Chamberlain und Bellerin nach der Länderspielpause auf alle Fälle wieder fit sein sollten. Bei Walcott scheint noch so ein Mini-Fragezeichen, glaube ich, zu sein. Hat man jetzt noch nicht eine konkrete Prognose gehört, aber Wenger hatte ja vor einigen Tagen auch gesagt, dass es eigentlich nicht so lange sein kann. Deswegen kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass Mitte November der Kader wieder einigermaßen gut gefüllt ist und wir etwas mehr Alternativen vor allem in der Offensive haben. Ansonsten bei dem Trio Wilshere, Rosicki, Welbeck scheint es weiterhin der Termin mit dem Jahreswechsel zu sein. Welbeck hat jetzt der Arsenal-Website heute oder gestern auch ein längeres Interview gegeben, wo er nochmal sagt, wie schwierig es ist, derzeit die Mannschaft spielen zu sehen und nicht mitmachen zu können. Aber er berichtet auch, dass die Reha und die Genesung eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er ungefähr im Zeitplan sein wird. Verletzungsprobleme oder Verletztenprobleme, wir hatten jetzt schon wieder ziemlich viele. Wenger hat wieder gesagt, man versucht alles in irgendeiner Form diesem Problem Herr zu werden. So richtig gut hat es noch nicht funktioniert, gerade wenn man sich überlegt, dass das jetzt häufig im Ligapokal passiert ist, wo man eigentlich gesagt hat, okay, gut, war jetzt nicht unbedingt das intensivste Spiel, gerade weil es ja auch zu Beginn der Partie war. Woran liegt es? Ist es doch die Belastung des dünnen Kaders mit den vielen Spielen über die letzten 3-4 Jahre natürlich auch? Also es ist ja nicht so, dass die Belastung für Ramsey jetzt in dieser Saison das erste Mal wirklich hoch ist.
Ja, ich glaube, zum einen hat man zwar was geändert in dem ärztlichen und Physiobereich, aber das ist natürlich auch so ein Prozess, der sich erstmal einspielen muss und nicht sofort Wirkung zeigt. Und natürlich, klar, die hohe Belastung einiger Spieler, auch jetzt schon über längere Zeit schon, aufgrund einer Kaderdünne, die ja auch schon über ein paar Saisonzeiten jetzt existiert, tut natürlich da das Seinige. Und zudem scheint mir, ich weiß gar nicht, ob unsere Spieler einfach besonders anfällig sind. Ich kann es einfach nicht sagen. Also wenn man eine Lösung dafür hätte, sei es von Fanseite oder offizieller Seite oder medizinisch, dann würde man das sicherlich sofort lösen. Ich meine, das sind ja bei den Medizinern auch keine Dummköpfe, die da rumlaufen. Also gut, man könnte das natürlich noch mit der Eva Canero jetzt versuchen. Vielleicht ist das die absolute Wunderwaffe. Aber die ist ja, glaube ich, gestern erstmal in die Flitterwochen abgedüst. Also von daher ist da wohl momentan nichts zu reißen. Aber Spaß beiseite. Wir müssen das in den Griff bekommen. Und da muss auch irgendwie jetzt mal konstant niedrigerer Verletzungsstand her. Also ich möchte ja noch nicht mal einen komplett gesunden Kader mir vorstellen, weil das ist, glaube ich, utopisch. Aber der muss geringer sein. Es kann nicht sein, dass wir so viele Verletzte haben und dann auch immer so lange. Das ist ja unglaublich. Also wenn einer einem das Bein durchtritt, dann sage ich, ja klar, da geht nicht schneller. Aber die anderen Sachen, das sind immer so nickelige Dinger. Und dann sind es die besonderen 3, dann 4 Wochen, auf einmal sind es 2 Monate, 3, auf einmal sind wir beim Jahr. Und dann ist die Saison schon wieder weg und alles. Und dann hat beispielsweise Wilshere schon wieder eine Saison verpasst von, ich weiß nicht wie vielen schon, die er in seiner aktiven Karriere verpasst hat. Also da muss man irgendwas dran machen. Und ich glaube aber nicht, dass das eine Sache ist, die zeitnah irgendwie gelöst werden kann.
Okay, du hattest noch eine ganz aktuelle Nachricht vom Nachmittag.
Ja, ich hatte bei Arsblog News also gelesen, ich will mich jetzt hier nicht mit fremden Federn schmücken, dass AS Rom wohl Chesney sehr gerne behalten wollen würde. Nach den paar Leistungen, die ich gesehen habe, wundert's mich. Aber durchaus ja dann mal eine Frage, die das zu diskutieren ist. Was macht man, wenn AS Rom wirklich ein gutes Angebot abgibt? Sagt man, okay, wir stoßen den Chesney ab und fokussieren auf Ospina, oder sagt man, wir behalten Ospina dann doch lieber nicht, nehmen Chesney zurück? Ist ja durchaus eine kritische Diskussion. Was meinst du, wie sollte man das angehen?
Ich habe eine klare Präferenz, die würde heißen, Cech ja sowieso als Nummer 1 und Chesney als neue Nummer 2 nehmen. Und weil ich, gut, er hat halt diese paar Aussätze gehabt, auch mit dieser Zigarette da in Southampton, mein Gott, aber ich halte ihn immer noch für einen absolut guten Torwart. Und vielleicht kann er halt dann über 2-3 Jahre von Cech nochmal so viel lernen, dass er dann, und der ist ja auch noch jung, Chesney, dass er dann halt wirklich auch in diesem sehr guten Torwartalter vielleicht unsere Nummer 1 werden kann. Und bei Ospina habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, es ist dem alles irgendwie so ein bisschen egal. Also und er hat mich jetzt auch bisher insgesamt noch nicht so überzeugt, wobei ich auch Spieler der kolumbianischen Nationalmannschaft gesehen habe, wo er überragend gut gehalten hat. Also das Potenzial hat er auf alle Fälle auch. Ist schwierig. Also meine klare Präferenz, aber das hat auch vielleicht ein bisschen mit Sympathiepunkten zu tun, würde eher gehen in die Kombination Cech und Chesney. Aber Dazu müsste natürlich auch, oder müsste man auch nochmal drüber diskutieren, wenn man weiß, welches Angebot Rom eigentlich vorlegt.
Ja, ich denke also, wenn man schaffen könnte, wenn man sich für Chesney entscheidet, dass Čech ihm genau diesen, ja, diesen Funken und Tacken Professionalität einhaucht, ja, also dieses, was ihm genau fehlt, dass einfach absolut nur das Spiel zählt und darauf fokussiert zu sein, nicht immer links und rechts zu gucken und diese absolute Professionalität, die Čech einfach hat, dann kann es natürlich sich ausgehen. Ist natürlich eine Frage, die kann man schwer abschätzen am Endeffekt nachher. Aber das muss man gucken und denke ich, hängt auch viel davon ab, was AS Rom für ein Angebot angibt. Aber die sollen wohl schon ein Backup so gut wie sicher haben, wenn Chesney sagt oder wenn Arsenal Chesney nicht freigibt. Das muss man dann sehen im Endeffekt. Aber ja, zumindestens eine Sache, die sich dann auch im Blick auf den Sommer dann zu einer Entscheidung auftut. Ne? Ansonsten hast du jetzt hier noch, wie ich gerade sehe, die Länderspielpause ein wenig ausführlicher dokumentiert, zumindest auf was das Papier angeht, wer alles weg ist. Kannst du da mal ganz kurz durchgehen, damit wir einen kleinen Überblick haben, wer uns potenziell verletzt zurückkommen könnte?
Ja, eigentlich alle. Ja, ich habe die Liste gemacht, welche Spieler von ihren Nationalmannschaften zumindest in den Kader berufen wurden. Das heißt ja noch nicht, dass sie letztendlich dann auch spielen, weil es für die meisten eben nur Testspiele sind, aber gerade eben für unsere Südamerika-Connection heißt es auch WM-Qualifikation und da wird man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die nicht geschont sind. Also in der Übersicht heißt es, dass Tschech natürlich mit Tschechien oder für Tschechien auflaufen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das entgehen lässt. Die haben Testspiele gegen Serbien und Polen. Kieran Gibbs wurde von Roy Hodgson nominiert für Englands Testspiele gegen Spanien und Frankreich. Trifft dann natürlich gegen Spanien auf Santi und gegen Frankreich auf Giroud und Koscielny, die wiederum natürlich auch gegen Deutschland und England spielen. Bei Deutschland natürlich nicht auf Özil, aber ansonsten sind eigentlich so unsere europäischen Stars eigentlich bei den meisten Nationalmannschaften wieder mit dabei. Dann natürlich WM-Qualifikation Südamerika steht an. Alexis ist mit Chile gegen Kolumbien und Uruguay unterwegs, wird natürlich dann gegen Kolumbien auf Ospina treffen, der auch noch gegen Argentinien spielen muss. Also für beide, sowohl für Alexis als auch für Ospina, schwierige Spiele in der WM-Qualifikation Südamerika. Gabriel weiß ich gar nicht, ob er überhaupt der Stammspieler in Brasilien ist. In der brasilianischen Nationalmannschaft würde ich jetzt sagen, eher nein, aus dem Halbwissen raus. Die spielen gegen Argentinien, also der ewig junge Klassiker, und gegen Peru. Joe Campbell mit Costa Rica gegen Haiti und Panama,
Ja, das ist zwei Hattricks.
wo man sagen würde, da könnte er sich Selbstvertrauen für die Liga holen eigentlich. Und ja, Alex Iwobi spielt in der WM-Qualifikation Afrika mit Nigeria gegen Swasiland.
Wahnsinn, dass du das rausgekriegt hast, ist
Ja.
ja irre.
Ja, das ist jetzt auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das würde ich wahrscheinlich noch nicht mal das Ergebnis mitkriegen. Und der Vollständigkeit halber noch Callum Chambers und Schuba Akpom. Also Schuba Akpom spielt natürlich derzeit auf Leihbasis woanders, aber die sind zumindest für die U21 von England nominiert worden. Ihr seht also eine relativ lange Liste und ja, Potenzial für die ein oder andere Verletzung leider, aber das viel Schlimmere ist natürlich, dass ein Großteil der Spieler, die wir erwähnt haben, gerade die Südamerika-Fraktion bräuchte eigentlich mal eine Pause von 1 oder 2 Wochen und die
weit, weiten Reisen.
Genau, die werden sie eigentlich, wenn ich das richtig überblicke, frühestens irgendwann im Januar bekommen. Dezember ist jetzt eigentlich, oder November wird voll sein mit Champions League, noch der Dezember auch. Es gibt mal eine Woche im Dezember, wo Dienstag und Mittwochabends Ligapokal ist. Da sind wir ja jetzt rausgeflogen. Da werden wir also eine Woche, keine englische Woche haben, aber an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr stehen 3 Spieltage insgesamt an. Und dann geht es ja am 1. Januar Wochenende auch gleich mit FA Cup weiter. Da könnten wir vielleicht hoffen, dass wir ein einfacheres Los bekommen, wo man nicht die beste Elf bekommt. Aber
Bestimmt kriegen wir das nicht.
wie ich uns kenne, wird es ein Auswärtsspiel bei Man City sein.
Wenn das passiert, dann müssen wir das hier nochmal zitieren und dann wird das in den Blogbeitrag live reingepostet. Ja? Also Man City auswärts, erste FA Cup-Runde hier, der Tipp von Felix, ihr habt es alle gehört. Also wer noch wetten will, sollte jetzt
Ja, ich hoffe, das passiert nicht und wir kriegen ein ganz einfaches Los, idealerweise ein Heimspiel.
Ja.
Gut, das sozusagen an News und an Hinweisen, wer uns sozusagen in der Länderspielpause abhanden gekommen ist oder wo man auch bei der ein oder anderen langweiligen Minute oder Stunde am Wochenende mal das ein oder andere Länderspiel angucken kann, um dann auf den ein oder anderen Arsenal-Spieler zu treffen. Dann haben wir von euch etliche Fragen bekommen, die wir
gerne
diskutieren und beantworten wollen. Wir fangen einfach mal an mit Andy Guna unter oder auf Twitter zu erreichen unter Andy Guna 12, der fragt, was wir zur Abwehrleistung in den letzten Spielen sagen. Was sagen wir dazu, Christian?
Ja, in den letzten beiden Spielen jetzt, also wenn man Tottenham und München betrachtet, nicht optimal. Also gegen München keine Frage, desaströs in großen Teilen des Spiels, gegen Tottenham verbessert, aber immer noch nicht das Niveau, was wir eigentlich über die gesamte Saison bisher gewohnt waren. Da standen wir sehr stabil, hatten eigentlich eine ganz gute Statistik auch, aber die letzten beiden Spiele haben da so ein bisschen das Bild getrübt.
Der Faktor, der fehlt, ist Bellerin.
Ne? Ja, witzigerweise in beiden Spielen nicht dabei und gleich diese Unruhe, die wir auch gerade schon angesprochen hatten. Und Mertesacker in manchen Situationen auch irgendwie nicht so ganz auf der Höhe gewesen. Gabriel dann gegen Bayern nicht so ganz. Beim 1-0 war es, glaube ich, stand da ein bisschen weit weg und hebt die Abseitsfalle rauf.
Aber wir können, glaube ich, insgesamt festhalten, dass die Defensivleistung über die Saison gesehen jetzt eigentlich gut läuft.
Über die Saison gesehen ist das durchaus als positiv zu bewerten.
Und wir waren jetzt ein, zwei negative Ausreißer in den letzten beiden Spielen, wo wir einfach mal hoffen, dass es dann in den nächsten Wochen wieder etwas stabiler läuft. Dann ist Cazorla ja auch nicht schwindelig und dann sollte das eigentlich, sollte das eigentlich funktionieren. Und wir haben auch noch eine Frage bekommen von Michael Kolb via Twitter unter Wer ist Maribor zu finden?
Bei Twitter. Also so liest man
das. Ich hoffe, dass man das so liest. ist jetzt meine Interpretation. Der fragt, weil wir gerade über Debuchy auch gesprochen haben, was passiert mit Debuchy? Wir hatten es in einem anderen Podcast schon mal kurz erwähnt, dass und das habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, für die Länderspiele Frankreichs gegen Deutschland und England nicht nominiert wurde. Also im Endeffekt erstmal nicht.
Überraschend, dass er nicht die Position von Benzema oder Valbuena übernimmt. Aber vielleicht muss er die Kamera halten.
Genau.
Aber Spaß beiseite.
Aber er ist nicht nominiert und wir hatten schon mal überlegt und mit dem Gedanken gespielt, dass es ja spätestens zum Ende der jetzigen Saison, also dann im Sommer 2016, sehr wahrscheinlich ist, dass er eventuell den Verein doch verlassen wird, weil Jenkinson aus seiner Leihe zu West Ham zurückkommt. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, er sich eigentlich ganz gut gemacht hat und er vielleicht nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gegangen ist und er dann vielleicht auch wirklich dann als passabler Rechtsverteidiger bei uns spielen könnte. Und Debuchy wird so perspektivisch gesehen wenig Einsatzzeit bekommen. Und wenn man, ich gehe davon aus, dass er bei der WM, bei der Europameisterschaft im eigenen Land dabei sein möchte, bräuchte er also Spielzeit. Deswegen könnte ich mir, wenn es oder die Umstände passen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er im Januar den Verein verlassen wird.
Ich gehe davon aus, dass er zumindest alles daran tun wird, im Januar den Verein verlassen zu können. Also Sommertransfer wäre für mich gesetzt, wäre aber für ihn, was das angeht und auch in dem Alter, in dem er sich in seiner Karriere schon befindet, zu spät. Also wenn er eine Chance noch haben will, zurückzukehren in die Nationalmannschaft, sei es auch nur als Ergänzungsspieler, einfach um dabei zu sein, was glaube ich ganz wichtig ist, wenn es im eigenen Land ist. Das ist glaube ich noch so ein Effekt, der auch bei den Franzosen sehr stark mit dem Nationalstolz auch gesehen wird, dann muss er jetzt irgendwie handeln. Er deutet das ja auch immer an. In sämtlichen Interviews, die er gibt, heißt es dann immer, voller Fokus jetzt bis Weihnachten und dann gucken wir mal, was sich ergibt und all diese Floskeln, die aber schon darauf hindeuten, wo die Marschrichtung hingehen soll. Und dieses Nicht-Nominiert-Sein jetzt ist ja ein ganz klares Zeichen von Deschamps. Und da muss er für sich oder sein Berater natürlich schauen, wo bleibt er. Also ich gehe da ganz stark von aus, dass der auf einen Wechsel im Winter drückt. Das Problem ist natürlich nur, das kannst du als Arsenal natürlich nur bedingt zulassen. Klar kannst du sagen, ach, der arme Junge soll spielen in Frankreich, das ist ganz nett und so, aber man muss ja an die Vereinsinteressen ja denken und das ist ja auch das Einzige, woran man denken muss. Und da muss dann, wenn, in ein Ersatz her. Und ob wir in den Transfermarkt gehen, um da 1:1 zu ersetzen, glaube ich, von dem, wo wir den Fokus für Transfers setzen müssten, eher nicht. Deshalb weiß ich nicht. Man könnte natürlich sagen, wir lösen es wieder irgendwie intern. Das ist auch wieder irgendwie ein Gekrüppel. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Und mir fällt jetzt auch gerade keiner ein, den wir jetzt irgendwie speziell dann da abstellen könnten. Also das wird eine ganz komische Kiste. Da bin ich mal gespannt, wie man damit umgeht.
Ja, wird ein interessantes Thema im Januar sein. Michael Kolb fragt uns auch, ganz kurze Prognose nur, oder wir können das ja eigentlich die Frage relativ schnell abhaken, können wir mit diesem Kader trotz der Verletzten Titel gewinnen, sprich also Premier League und FA Cup, also Champions League werden wir wahrscheinlich nicht holen.
Unwahrscheinlich, ja. FA Cup, ja, Premier League, nein. Dafür ist die Dichte an der Konkurrenz oben zu hoch und auch an der Kaderqualität von Mannschaften wie City beispielsweise, an der Menge an Spielern, die sie in der hohen Qualität bringen können. Da kann man über Dauer mit dem Verletztenstand sicherlich nicht oben dran bleiben, weil das einfach zu sehr an Qualitätsverlust mit sich bringt.
Aber wenn alle fit sind, würde ich sagen, können wir auf alle Fälle ein gehöriges Wörtchen mitreden
dieses Jahr. Ja, das auf jeden Fall, aber das setzt eben die Frau aus, dass die Verletzten eben vom Stand her nicht so hoch sind. Ne? Und das war jetzt gerade in der Frage ja mal so vorausgesetzt, aber
genau, ja. Also mit der Anzahl der Verletzten, die wir derzeit haben, das sieht man auch, werden wir wieder mit Tottenham um den vierten Platz streiten müssen. Wir haben eine Reihe von Fragen bekommen bezüglich Wintertransfers. Wollen oder wünschen wir uns welche? Wenn ja, auf welchen Positionen? Fangen wir einfach mal mit der etwas allgemeineren Frage an, bevor wir konkrete Namen diskutieren. Wünschen wir uns Wintertransfers? Klares Ja. Ja. Auf welchen Positionen haben wir auch schon häufiger mal zumindest angerissen und die bisherige Saison bestätigt mich zumindest, dass ich gerne zwei neue Spieler hätte, vorausgesetzt, wir verlieren keinen Spieler durch eventuell andere Transfers und ich hätte gerne einen zusätzlichen Sechser im defensiven Mittelfeld und ich hätte gerne einen Stürmer-offensiven Mittelfeldspieler, der eventuell torgefährlich ist und im Sturm einsetzbar ist.
Ja, gibt es eigentlich nur zwei Namen, die für mich da zu nennen sind. Mittelfeld, Sevilla, Krychowiak. Eigentlich der Mann, der im Sommer ja eigentlich auch schon sehr heiß gehandelt worden ist, wäre für mich eigentlich ein No-Brainer. Super Mann, richtiges Alter, preislich, denke ich, loszueisen. Und im Sturm ja jetzt ganz aktuell das Gerücht, was gestreut wird von der AS, ist Jesse Rodriguez Ruiz, wenn ich das jetzt spanisch korrekt ausgesprochen habe, von Real Madrid. Du hast den nochmal gescoutet jetzt die letzten zwei Tage. Ja. Das war sozusagen also über YouTube herausgehend auch ein paar Statistiken rausgesucht, wie es so um den guten Herrn gestellt ist. Ich ehrlich gesagt war in den ersten Moment ein bisschen irritiert, weil ich hatte gar kein Bild vor Augen, wie der denn aussieht. Ich wusste irgendwie offensiv, aber es kann durchaus daran gelegen haben, dass er nicht so oft spielt bei Madrid.
Genau, also ich wusste, dass es ihn gibt. Das war schon mal, also ich wusste, konnte was mit dem Namen anfangen und hatte dann auch überlegt, habe ich den schon mal in irgendeiner Form gesehen? Dazu muss ich auch sagen, also ich gucke nur noch wenig spanische Liga, wirklich nur noch so Spitzenspiele, wenn überhaupt. Und in der Champions League ist er mir jetzt auch nicht so stark aufgefallen bisher, was einfach auch daran liegt, dass er diese Saison bisher erst wenig gespielt hat. Ist erst in der Liga erst zu 7 Einsätzen gekommen, hat auch nie über 90 Minuten durchgespielt. Die Bilanz insgesamt ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist in der A-Mannschaft von Real Madrid in 65 Spielen 14 Tore, 9 Vorlagen. Klammer auf, Real Madrid hat auch immer solche Freak-Ergebnisse, wo sie 8 oder 9-0 gewinnen. Dann ist verzerrt also so ein bisschen. Aber insgesamt würde ich sagen, so die Bilanz spricht eigentlich für seine Qualität. Hat sehr lange in der zweiten Mannschaft von Real gespielt. Hat also auch, eine ganz gute Ausbildung bekommen. Und ist seit insgesamt knapp 2,5 Jahren bei Real Madrid offiziell Stürmer, aber kann wohl auch sehr gut auf links außen passen, was ja für uns endlich die Alternative zu Alexis wäre, die wir immer noch suchen oder die wir uns wünschen, weil wir insgesamt davon ausgehen, ja, dass Welbeck zentral und auch auf der rechten Seite eigentlich besser aufgehoben ist als jetzt auf der linken Position. Ja, 22 Jahre alt, also eigentlich ein gutes Alter, wo man sagen würde, der hätte noch Potenzial, kann sich noch entwickeln, der vielleicht auch von Wenger noch entsprechend gefördert werden kann. Hat insgesamt noch 2 Jahre Vertrag bei Madrid, kann aber eben wohl im Januar gehen, wenn man jetzt den Gerüchten glauben darf. Und als Ablöse sind ungefähr so 30 Millionen Euro gefordert. Von den Rahmendaten würde ich jetzt sagen, 30 Millionen Euro sind eine Menge Geld, aber ich meine, die Preise im europäischen Transfers, was die Transfers angeht, die sind einfach so, ich denke, man kann das machen, wenn man beide Parteien sich dann in irgendeiner Form einigen. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt auch ein paar Spanier mittlerweile schon im Team. Ich denke, es ist also jetzt nicht so, dass er irgendwie Anpassungsprobleme hätte oder so.
Glaube ich auch nicht, obwohl ich nochmal daran erinnern möchte, dass du gesagt hast, Higuain ist zu haben. Ja, da habe ich immer noch schlaflose Nächte von.
Wenn in irgendeiner Form Higuain zu haben wäre im Januar für 45 oder 50 Millionen Euro, würde ich das sofort machen.
Ja.
Aber wahrscheinlich haben wir das vor anderthalb Jahren, damals als die Gelegenheit bestand, bevor er zu Neapel dann transferiert wurde, haben wir es an der Stelle vielleicht einfach verpasst.
Ja, wir haben es einfach verbockt. Nee, aber Hesse, ich habe natürlich dann auch nochmal angeguckt, natürlich klassisch auf YouTube, wie man das heutzutage macht. Ne? Sieht nicht schlecht aus. Also Technik hat der Junge, das habe ich aber auch erwartet. Ich meine, spanischer junger Spieler bei Real Madrid im offensiven Bereich, die sind ja immer gleich gestrickt von der Art, was sie so an Spielanlage mit sich bringen. Aber das wäre vielleicht so eine Geschichte, wenn man schon, wie du sagst, ihn alternativ quasi im vorderen Bereich schieben könnte, aber hauptsächlich im Linksaußenbereich einsetzen würde. Das ist das, was ich da auch so gelesen hatte, dass eigentlich das so seine präferierte Position ist. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, okay, wir wollen Welbeck vielleicht dann eher auch als Alternative zentral bringen, was ich persönlich immer noch auch als eine gute Position für ihn empfinde, dann hat man da natürlich mehr Optionen. Wichtig ist eben zu gucken, dass man irgendeine Option schafft, ob das jetzt der Hesse ist oder irgendein anderer Spieler. Ne? Aber so ein Transfer, also wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, würde ich es absegnen. Sagen wir es einfach mal so.
Gerade weil wir auf der linken Außenbahn wirklich echt dünn besetzt sind. Also Alexis kann da spielen, Cazorla könnte da theoretisch auch spielen, aber Wenger hat ja zu Recht, wie wir auch gesagt haben, jetzt Bauchschmerzen, ihn aus der Zentrale da rauszulösen. Deswegen, dadurch, dass Podolski jetzt nicht mehr da ist, und haben wir eigentlich nie einen Ersatz geschaffen für diese linke Seite. Und das wäre jetzt eigentlich an der Zeit, dass man da jemanden holt, dass man da ein paar mehr Optionen hat. Und ich meine, Kieran Gibbs in allen Ehren, aber es ist jetzt auch nicht die 1A-Lösung, ihn da im linken Mittelfeld aufstellen zu lassen.
Nee, auf keinen Fall. Also von daher
gucken wir mal, welche Namen bis Ende Januar noch so durch den Blätterwald schweben. Und haben, bevor wir gleich sozusagen das Ganze ausklingen lassen, noch ein paar Buchtipps für euch. Wir dachten, wir bringen mal ein neues inhaltliches Element hier rein in den Podcast und werden mal ein wenig literarisch und wollen auf drei Bücher hinweisen. Es ist ja bald Weihnachten, da verschenkt man ja gerne mal den Buch oder einen oder anderen Büchergutschein. Und in letzter Zeit sind einige recht interessante Bücher rausgekommen, die sich mit dem FC Arsenal beschäftigen und auf die wir kurz hinweisen wollen. Wir fangen natürlich mit dem besten und wichtigsten Buch an und machen auch sehr schamlos einfach ein bisschen Eigenwerbung. Aber Christian hat natürlich ein Buch geschrieben über diesen großartigsten Verein der Welt. Christian, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, um was geht es bei dem Buch und was hast du gemacht?
Ja, erstmal eine Menge geschrieben. Ich denke, viele haben es auch schon oder auch schon davon gehört. Klar, steht auch auf dem Blog oben rechts, sind die Buchreihe 111 Gründe und dann eben über den Superverein Arsenal selbstverständlich. Ist auch zu den Sachen, was man so um den Spieltag herum, um Arsenal alles so passiert, jetzt unabhängig mal von tatsächlichen historischen Ergebnissen oder Ereignissen viel drumherum geschrieben. Also alle, die zu der Fraktion gehörten, die anfangs beantwortete Frage, was macht man so alles drumherum um Arsenal, wie ist das so vor Ort, gestellt haben und sich dafür interessieren, finden da auch eine Menge Punkte zu. Witzige persönliche Anekdoten, die ich so über die Jahre dort erlebt habe. Also ist eine Menge drin, ist leichte Kost, einfach zum Lesen, kostet auch nur 9,99, wenn ich mich recht erinnere. Also überall zu beziehen, in gutem Buchhandel und über Amazon oder was ihr auch immer da als Favoriten habt. Also reich werde ich damit nicht, aber mich würde es trotzdem freuen, wenn ihr es kauft oder verschenkt oder wie auch immer. Also
reichhaltig Werbung dafür macht in der Öffentlichkeit.
Genau, auch das ist immer gern gesehen. Der schöne Verein Arsenal soll ja auch noch mehr Sympathisanten in Deutschland finden, als die er ohnehin schon hat. Vielleicht ist das ja auch mal so ein Anstoßpunkt für ein paar Leute, die auch durchaus Fußball interessiert sind. Aber wie gesagt, da bin ich im Vergleich, glaube ich, ein kleines Licht gegen die beiden anderen Bücher, die wir hier noch so im Repertoire und in der Buchbesprechung haben. Das ist einmal das Buch von John Cross. Jetzt habe ich es wieder im Tollington hinter der Bar gesehen. Ich war auch kurz davor, es mitzunehmen. Ich habe es aber jetzt irgendwie versäumt nach zwei Bier und dann war das dritte, dann hat der Geld nicht mehr gereicht. Naja, aber da habe ich mich fürs Bier entschieden. Aber das heißt nicht, dass das Buch nicht gut ist und ich werde es auch noch lesen. Das ist eben Arsene Wenger, The Inside Story of Arsenal under Wenger. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Buch, was ich auch schon so aus Kritiken gehört habe von wirklich heißblütigen Arsenal-Fans. Du hast da, glaube ich, auch schon mal einen ganz kurzen Blick reinwerfen können.
Ich hab da mal einen Blick reingeworfen und hab's blöderweise auch nicht. Aber diverse Rezensionen gelesen und eigentlich nur Gutes gehört. Dazu muss man wissen, dass Sean Cross sozusagen der Haus- und Hof-Berichterstatter vom Daily Mirror ist. Also sozusagen, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren nah dran am Verein und auch nah dran an Wenger. Und es wird ja auch gerade in der englischen Fußballlandschaft immer so ein bisschen mit das Verhältnis von Verein zu Journalisten diskutiert, dass die englischen Vereine da sehr viel restriktiver sind, sich abschotten gegenüber der Presse, sehr durch dieses Vereins-TV, was jetzt auch nach und nach hier in Deutschland zunehmend Verbreitung findet, dass die da sehr viel stärker Informationen steuern und auch kontrollieren, was kommt an die Öffentlichkeit, dass es gar nicht so einfach ist, noch in irgendeiner Form so eine Inside-Story zu bekommen, weil das nicht mehr so einfach ist, an Exklusivinformationen zu kommen. Daraufhin dichten sich dann irgendwas zusammen, die Journalisten. Aber ich glaube, John Cross ist einer der wenigen Journalisten, das ist zumindest mein Eindruck, der einen ganz guten Draht auch zu Wenger und zu dem Verein und auch zu den Fans insgesamt hat, ist ein gefragter Experte im englischen Fernsehen und auch in diversen Sportradiosendungen immer häufig gefragt, wenn es um Arsenal geht. Und das Buch soll sehr, sehr umfangreich sein mit sehr vielen Informationen, die auch die wirklich heißblütigen Arsenal-Fans so noch nicht gelesen haben. Von daher denke ich, kann man da auf alle Fälle, auch wenn wir es jetzt selbst noch nicht gelesen haben, eine absolute Leseempfehlung aussprechen.
Was wir aber schon selbst gelesen haben, ist die dritte und letzte Buchempfehlung, die wir haben. Das ist von Amy Lawrence, auch eine sehr bekannte Journalistin und Arsenal-Fan. Das ist die Beilage zum diesjährigen Membership-Package. Das ist Invincible. Das ist Inside Arsenals Anbieten 03 or 04 Season. Wirklich sehr, sehr gut geschrieben, muss ich wirklich sagen. Also da muss ich Hut ab. Vor der Art, wie man die ganze Sache so eingebettet hatte. Als ich das erste Mal das Buch in der Hand hatte, habe ich gedacht, ja gut, die ungeschlagene Saison, jetzt wird sie wahrscheinlich irgendwie jedes Spiel irgendwie durchgehen und dann gucken, was war da besonders, da stand es auf der Kippe oder so. Also hatte ich mir so den Ablauf des Buchs vorgestellt, was ich auch schon nicht schlecht gefunden hätte. Aber die Amy Lawrence hat das so geschafft, die ganze Sache in so einer Art ja speziellen Auszügen mit Interviews von damals und Bezügen zu einzelnen Spielern aufzubauen. Das ist wirklich sehr interessant, auch sehr schwer zu beschreiben. Also man muss es wirklich gelesen haben. Und die Menge an Insider-Informationen, die man auch bekommt, auch über diese Saison hinaus oder auch vorher, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also beispielsweise gibt es da auch diese Passage, wo man über das alte Trainingsgelände schreibt, was Arsenal damals hatte, bevor Wenger dann kam, was wirklich sowas von unprofessionell war, wo man sich, glaube ich, noch mit einer Universitäts- oder College-Mannschaft den Trainingsplatz teilen musste und die Massageräume in dem benachbarten Hotel aufgebaut waren. Also nur solche Geschichten, an die man so, glaube ich, an Infos gar nicht rankommt. Also wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Und für den Arsenal-Fan, der da wirklich ein bisschen tiefer auch noch reingehen möchte, also eine absolute Top-Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt im deutschen Buchhandel gibt, aber ansonsten über Amazon wird man sicherlich bekommen.
Man wird es auch über Amazon, kriegt man eigentlich ja mittlerweile. Alles dauert dann halt nur ein bisschen, wenn das Buch verschifft werden muss, ja, oder hier rüber geht, aber wenn ihr irgendwie Kontakte habt nach England, kann es auch irgendjemand mitbringen. Ich habe das Buch angelesen, bin glaube ich mittlerweile bei der Hälfte knapp und kann das auch nur bestätigen, was Christian gerade gesagt hat. Amy Lawrence schreibt sowieso immer sehr gute journalistische Artikel auch und die Fülle an Hintergrundinformationen, die man jetzt bekommt und was sie so aus den einzelnen Dimensionen und aus den einzelnen Puzzlestücken, die diese Invincible-Saison dann letztendlich zu dieser großartigen Saison gemacht hat, rausholt, ist wirklich sehr lesenswert und auch unterhaltsam geschrieben. Und das Buch hat übrigens auch ein Vorwort vom Chef persönlich sozusagen.
Ja, ich weiß nicht, ob das nur in der Membership Edition ist.
Da nee, es ist mir auch sicher. Es müsste euch in der normalen Ausgabe auch dabei sein.
Das einzige Buch auf Deutsch in der Reihe war natürlich meins, nur für die Leute, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind. Aber damit wollen wir auch die Buchbesprechung hier abschließen. Und einfach nochmal zum Schluss einen Blick drauf werfen, wie es weitergeht nach der Länderspielpause, dann hoffentlich mit weniger Verletzten. Was stehen da für Spiele an?
Nächstes Premier League-Spiel haben wir am Samstag, den 21. Januar, 16 Uhr, auswärts bei West Brom. So eine Durchschnittssaison spielen, wie sie es eigentlich relativ häufig machen, aber nie einfach da. Also würde ich erstmal sagen, mit den Verletzten, die dann hoffentlich wieder dabei sind, das ist auf alle Fälle natürlich ein Pflichtsieg, da muss dreifach gepunktet werden, aber eben eins von zahlreichen eher unbequemen Auswärtsspielen, wenngleich jetzt die nächsten Spiele insgesamt nicht die ganz großen Gegner sind, die wir haben. Wir spielen jetzt eben, wie gesagt, am 21. bei West Brom, dann geht es zu Norwich City, wir empfangen Sunderland zu Hause und dann geht es zu Aston Villa. Also eigentlich, was die Namen angeht, ein eher easy Run, aber eben auch die Spiele, wo man dann halt mal Punkte liegen lassen kann. Man kann ja mal nachfragen bei José Mourinho. Das sind halt also die Spiele, die, und da sind wir uns, glaube ich, eigentlich dann auch gewonnen werden müssen, aber eben halt auch Spiele, wo man halt den Gegner mal so ein bisschen unterschätzen kann. Aber wenn ich unsere Bilanz gegen diese Mannschaften der letzten Jahre so angucke, würde ich einfach sagen, haben wir eigentlich ganz gute Chancen. Ja, das so viel zur Premier League, und Champions League haben wir dann blöderweise auch noch. Unsere Great Escape-Saison in der Champions League schaffen wir es noch ins Achtelfinale, in die K.O.-Runde. Voraussetzung dafür ist auf alle Fälle erstmal, dass wir am 24. November, das ist ein Dienstagabend, gegen Dinamo Zagreb selbst gewinnen. Und dann müssen wir darauf hoffen, dass Piräus in München verliert. Und dann können wir über die Konstellation Anfang Dezember nochmal drüber sprechen, wenn es dann nach Griechenland geht. Aber der erste Schritt wäre sozusagen, dass wir halt gegen Zagreb mal gewinnen und auch zeigen, dass wir eigentlich besser sind als die.
Ja, das wäre echt mal eine Maßnahme, um das alleine das anzuzeigen. Das,
genau, also super. Aber wieder nach der Länderspielpause gleich die englische Woche, West Brom, Zagreb und Norwich City sind sozusagen die nächsten Termine, und wir werden das natürlich in aller Ausführlichkeit dann auch nach der Champions League sicherlich in irgendeiner Form, den genauen Termin geben wir wieder bekannt, auch ausführlich besprechen. Bleibt uns zum Abschluss eigentlich nur noch mal wie immer der obligatorische Hinweis darauf, wie ihr uns kontaktieren könnt.
Wie immer per E-Mail an germgunners@googlemail.com, über Twitter an felix@melispolis oder an mich@germgunners. Hashtag GGPodcast ist dann immer ganz nett dabei, dann können wir es besser zuordnen. Über die Facebook-Seite kommen auch mal sehr viele Fragen. Das ist facebook.com/germgunner oder eben ganz klassisch über den Blog selber, germgunners.com, da in die Comments oder ähnliches. Also das nehmen wir alles auf, sortieren dann immer und freuen uns auch über alle Zuschriften. Lob und Kritik nehmen wir auch. Es ist alles gar kein Problem. Wie gesagt, der nächste Podcast dann in der Woche nach dem Champions-League-Spiel gegen Zagreb. Dann gucken wir mal, wo wir dann da stehen. Auf die Liga bezogen, aber auch auf die Champions-League-Möglichkeiten, die Felix gerade schon angesprochen hat. Und dann in der Ausgabe auch mit einer kleinen Neuerung und einer Überraschung. Aber es ist noch nicht Weihnachten und Franz Beckenbauer ist noch nicht in U-Haft. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und dann werden wir gucken, was wir da Schönes für euch kredenzen werden.
Das ist jetzt eine sehr große Ankündigung, aber wir versuchen auf alle Fälle, das umzusetzen.
Ich habe ja nicht gesagt, was. Es könnte jetzt auch irgendein total belangloses Zeug sein.
Genau, aber es wird eine, wir hoffen zumindest, dass wir im weiteren Verlauf der nächsten Podcast-Ausgaben die ein oder andere Neuerung noch einbauen können. Das können wir auf alle Fälle versprechen, dass wir uns darum bemühen, aber das wird vielleicht auch so ein bisschen sein wie mit den Verletzten. Wir sagen, es ist in einer Woche, dann ist es in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen.
Wir lassen uns einfach nicht festlegen hier.
Genau, aber wir kündigen auf alle Fälle schon mal an, dass wir uns natürlich immer bemühen, die ein oder andere Neuerung in den Podcast mit reinzubringen. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Macht euch eine halbwegs geruhsame Länderspielpause. In der Regel macht man das ja meistens so, dass man immer nur den Ticker guckt oder dann die Nachrichten, ob sich irgendein Spieler verletzt hat. Aber hoffen wir mal, dass alle soweit durch die Testspiele gut durchkommen und dass Alexis, Ospina und Gabriel einigermaßen mit Selbstvertrauen dann irgendwann in Donnerstag in einer Woche wieder nach London zurückkehren, weil Samstag Nachmittag geht es dann ja schon wieder auf den Platz.
Ja. Genau, ich werde Länderspielpause geschliffen ignorieren und den Erinnerungen an London und das eine oder andere Pein schwelgen. Ja, viel bleibt nicht mehr zu sagen. Macht's gut, schönen Donnerstagabend und bis demnächst.
Bis denn und tschüss.